Herzlich willkommen zu 24 Tage Warten auf den Messias, dem akustischen Adventskalender. Wir wollen uns auf Weihnachten vorbereiten, den Messias-Verheißungen im Alten Testament auf die Spur kommen und damit Jesus mit neuen Augen sehen. Heute zur Mitte unseres akustischen Adventskalenders, da schauen wir uns eine der prominentesten Messias-Verheißungen im Alten Testament an. Jesaja 52 ab Vers 13 bis Jesaja 53 Vers 12. Und damit bewegen wir uns ein letztes Mal in den sogenannten Gottesknechtsliedern bei Jesaja. In Kapitel 42, da ging es um die Mission des Gottesknechtes. In Kapitel 49 wurden Schwierigkeiten dieser Mission beschrieben. In Jesaja 50 dann haben wir gelesen, dass der Gottesknecht körperlich leiden wird. Und hier in Jesaja 52, 53, da lesen wir, dass er sterben wird. Arnold Fruchtenbaum nennt dies die entscheidendste Passage im ganzen Buch Jesaja und weist darauf hin, dass heutzutage viele Rabbiner sagen, dass es hier eigentlich gar nicht um den Messias gehen würde, sondern um das leidende Israel in der heidnischen Welt. Und Fruchtenbaum weist darauf hin, dass diese Interpretation das erste Mal im Jahr 1050 nach Christus aufgekommen ist, damals hoch umstritten war und sich erst durchgesetzt hat, als auf christlicher Seite, so im Rahmen von Evangelisation und Apologetik, diese Jesaja-Stelle immer mehr benutzt wurde als eine Art Abwehrreflex. Und er sagt, in der Antike war völlig unumstritten, dass das eine Messias-Verheißung ist, auch in den Jahrhunderten nach Christus. Und diese Messias-Verheißung, die wir hier finden, die kann man in 5 Teile aufteilen, in jeweils 3 Verse und die schauen wir uns nacheinander an. Und ganz wichtig zum Verständnis ist, dass hier Israel spricht über seinen Messias und zwar nachdem Israel ihn als Messias erkannt und angenommen hat. Die bisherigen Messias-Verheißungen haben deutlich gemacht, dass Israel den Messias zuerst nicht annehmen wird, sondern erst später. Das heißt, die Erfüllung dieser Verheißung, wo Israel so über seinen Messias reden kann, die liegt zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen der Wiederkunft des Messias. Und zwar kurz vor der Wiederkunft. Das heißt, diese Erfüllung, die liegt aus unserer Sicht noch in der Zukunft. Auch wenn das, was hier über den Messias gesagt wird, aus unserer Sicht in der Vergangenheit liegt, nämlich den Jesus beschreibt, der vor 2000 Jahren als Messias auf die Welt gekommen ist. So, aber jetzt schauen wir uns den Text Stück für Stück an. Wir starten ganz vorne in Jesaja 52, Vers 13, 14 und 15. Sieh, mein Diener wird Erfolg haben. Er wird emporsteigen, wird hoch erhoben und sehr erhaben sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt, nicht mehr menschlich war sein Aussehen und seine Gestalt war nicht wie die eines Menschen, so wird er viele Nationen besprengen und Könige werden ihren Mund vor ihm verschließen. Denn was ihnen nie erzählt wurde, werden sie gesehen haben und was sie nie hörten, werden sie verstanden haben. Diese 3 Verse sind wie eine Art Zusammenfassung über all dem, was dann in Kapitel 53 entfaltet wird. Und am Anfang, in Vers 13, geht es um die Erhöhung des Messias. Und Fruchtenbaum vergleicht die 3 Formulierungen, die hier fallen, mit der Auferstehung, der Himmelfahrt und dem zur Rechten Gottes sitzen von Jesus. Hier steht, dass der Messias emporsteigen wird. Fruchtenbaum sagt, das ist ein Hinweis auf die Auferstehung. Er wird hoch erhoben sein, ein Hinweis auf die Himmelfahrt. Und sehr erhaben heißt das in der Übersetzung, die ich gelesen habe. Man kann auch sagen, sehr hoch sein. Das steht für das zu Rechten Gottes sitzen. In Vers 14 geht es dann darum, dass der Messias, bevor er so erhöht wird, gedemütigt und misshandelt wird. So sehr, dass sein Körper nicht länger menschlich aussieht. Und Fruchtbaum weist darauf hin, dass genau das bei der Geißelung vor der Kreuzigung Jesu passiert ist. Bei diesen Geißelungen damals im Römischen Reich, da wurden die Verurteilten geschlagen mit Peitschen, in die Nägel und Scherben eingeflochten waren. Und diese rissen dann das Fleisch ja förmlich von den Knochen. Und die Menschen, die das erleiden mussten, waren völlig entstellt. Und viele wurden tatsächlich gar nicht gekreuzigt, weil sie vorher gestorben sind. Zurück in unseren Text.
Vers 15 spricht davon, dass der Messias letztendlich siegen wird und dass aus dem Spotten letztendlich ein schweigendes Staunen wird, dass die Herrscher der Welt staunend schweigen werden vor dem Messias und vor seinem Sieg, vor seinem Werk, vor dem, was er getan hat. Weiter im Text, Jesaja 53, die Verse 1 bis 3. Wer hat geglaubt, was uns verkündet wurde? Und der Arm des Herrn, über wem ist er offenbar geworden? Und wie ein Säugling wuchs er auf vor ihm und wie eine Wurzel aus dürrem Land. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht, dass wir ihn angesehen hätten. Und sein Aussehen war nicht so, dass er uns gefallen hätte. Verachtet war er und von Menschen verlassen. Ein Mensch, der Schmerzen und mit Krankheit vertraut. Und wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. Ein Verachteter. Und wir haben ihn nicht geachtet. Hier ist von dem Unglauben Israels die Rede. Sie werden der Botschaft über den Messias zuerst nicht glauben. Und dann ist dort die Formulierung vom Arm des Herrn. Das ist eine Formulierung, die bei Jesaja vorher schon einige Male auftauchte. In Jesaja 40, Vers 10 heißt es, der Arm des Herrn oder der Arm Jahwes, heißt es wörtlich, dass dieser Arm des Herrn herrschen wird für Gott. In Jesaja 51, Vers 5 heißt es, dass die Heiden den Arm Jahwes vertrauen werden. Und in 51, Vers 9 heißt es, dass der Arm des Herrn erlösen wird. In Vers 10, dass er Rettung bringen wird. Und hier nach diesen vier Hinweisen auf diesen Arm des Herrn, hier wird seine Identität gelüftet. Der Arm Jahwes, der Arm des Herrn, ist eine andere Bezeichnung für den Messias. In Vers 2 lesen wir dann den Grund der Ablehnung Israels, warum Israel nicht an Messias glaubt. An ihm ist schlicht irgendwie auf den ersten Blick nichts Besonderes und auch kein besonders anziehendes Erscheinungsbild, ganz im Gegenteil. Und Vers 3 beschreibt, dass das Leben des Messias ganz von Ablehnung und Leiden gekennzeichnet ist. Weiter im Text, die Verse 4 bis 6. Doch unsere Krankheiten hat er sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Gezeichneten, für einen von Gott Geschlagenen und Gedemütigten. Durchbohrt aber wurde er unseres Vergehens wegen, unserer Verschuldungen wegen wurde er zerschlagen. Auf ihm lag die Strafe, die unserem Frieden diente, und durch seine Wunden haben wir Heilung erfahren. Wie Schafe irrten wir alle umher. Ein jeder von uns wandte sich seinem eigenen Weg zu. Der Herr aber ließ ihn unser aller Schuld treffen. Hier spricht also Israel in dem Moment, wo Israel zurückblicken kann auf das erste Kommen des Messias und Glauben gefunden hat und erkennt, dass der Messias stellvertretend gelitten hat. Zuerst wurde das als eine Strafe Gottes missverstanden, aber dann erkennt auch Israel, er ist für unsere Sünden gestorben. Durch seine Wunden sind wir heil. Ganz nebenbei, Fruchtenbaum betont an dieser Stelle, dass sich dies, was wir hier lesen, wohl kaum auf das Volk Israel beziehen kann. Also die moderne jüdische Interpretation, die sagt, hier geht es nicht um den Messias, sondern um das Volk Israel. Hier geht es offensichtlich nicht um das Volk Israel, hier geht es offensichtlich um den Messias, der die Schuld des Volkes Israel trägt. Weiter ab Vers 7. Er wurde bedrängt und er ist gedemütigt worden. Seinen Mund aber hat er nicht aufgetan, wie ein Lamm, das zur Schlachtung gebracht wird, und wie ein Schaf vor seinen Scherern verstummt. Und seinen Mund hat er nicht aufgetan. Aus Drangsal und Gericht wird er herausgenommen, doch sein Geschick, wen kümmert es? Denn aus dem Land der Lebenden wurde er herausgeschnitten. Der Schuld meines Volkes wegen hat es ihn getroffen. Und bei Frevlern gab man ihm sein Grab und bei Reichen, als er starb, obwohl er keine Gewalttat verübt hatte und kein Trug in seinem Mund war. In Vers 7 wird betont, dass der Messias in der Bedrängnis den Mund nicht öffnen wird, dass er sich nicht wehren wird. Und Fruchtenbaum weist darauf hin, dass das über das Volk Israel nun nicht gesagt werden kann, wohl aber über Jesus, der sowohl in dem jüdischen Gerichtsprozess vor seiner Kreuzigung als auch in dem römischen Gerichtsprozess sich jeweils nicht verteidigt. Wir können das in Matthäus 26, 63, 27, 12 bis 14 und in Lukas 23, Vers 9 nachlesen. Dann in Vers 8 lesen wir, dass der Messias vor Gericht stehen und zu Tode verurteilt werden wird. Hier heißt es, aus dem Land der Lebenden herausgeschnitten. Und zwar, Zitat, um der Schuld meines Volkes wegen. Das hier, das ist die erste explizite, ganz ausdrückliche Verheißung des Todes des Messias. Zuvor wurde häufiger das Leiden des Messias schon angekündigt, aber hier wird angekündigt, dass der Messias sterben muss. Und in Vers 9 geht es dann um sein Begräbnis. Denn obwohl er als Krimineller hingerichtet wird, vor Gericht gestellt wird, zu Tode verurteilt wird, hingerichtet wird, trotzdem bekommt er ein Grab, ein Begräbnis unter Reichen. Und genau das können wir im Neuen Testament lesen. In Matthäus 27, 57 bis 60 lesen wir, wie der Leichnam von Jesus von Josef von Arimathea in einem wohlhabenden Grab bestattet wird. Weiter ab Vers 10. Dem Herrn aber gefiel es, ihn mit Krankheit zu schlagen. Wenn du ihn zur Tilgung der Schuld einsetzt, wird er Nachkommen sehen, wird er lange leben und die Sache des Herrn wird Erfolg haben durch ihn. Der Mühsal seines Lebens wegen wird er sich satt sehen. Durch seine Erkenntnis wird er, der Gerechte, mein Diener, den vielen Gerechtigkeit verschaffen und ihre Verschuldungen, er wird sie auf sich nehmen. Darum werde ich ihm Anteil geben bei den vielen und mit Starken wird er Beute teilen dürfen, dass er sein Leben dem Tod hingegeben hat und sich den Übeltätern zurechnen ließ. Er hat die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter trat er ein. In Vers 10 lesen wir, wer verantwortlich ist für den Tod des Messias. Das ist nämlich nicht das Volk Israel oder diejenigen, die ihn vor Gericht zu Tode verurteilen, also die Römer, sondern es ist Gott selbst. Der Tod des Messias ist nicht zufällig oder irgendwelchen Umständen geschuldet, sondern er ist Teil von Gottes Plan zur Rettung der Welt. Und dann lesen wir diese merkwürdige Zeile. Der Messias wird Nachkommen sehen, wird lange leben. Wie das, wenn er stirbt, muss man sich doch fragen. Die einzige Möglichkeit, wie nach dem Beschreiben seines Todes gesagt werden kann, er wird Nachkommen sehen und er wird lange leben, ist, dass er aufersteht. Also direkt nachdem das erste Mal das Sterben des Messias angekündigt wird, wird auch gleich seine Auferstehung angedeutet. Und dann lesen wir in Vers 11, dass der Messias der Gerechte ist, durch dessen Opfer viele gerecht gemacht werden. Denn er nimmt ihre Verfehlung auf sich. Er, der Gerechte, macht die Ungerechten gerecht. Und hier könnte man jetzt eine eigene Luther-Folge einschieben und alle wertvollen Gedanken, die Martin Luther dazu hatte, zu diesem fröhlichen Tausch hier reinbringen. Aber das machen wir nicht, weil es nicht unser Thema ist. Wir kommen zurück in dieses Gottesknechtslied aus messianisch-jüdischer Perspektive und lesen da in Vers 12, dass der Gottesknecht, dass der Messias selbst am Ende reich gesegnet wird, weil er sich um anderer Willen hingegeben hat. Puh, okay, das war eine wirklich lange Verheißung. Fassen wir einmal die wesentlichen Punkte zusammen. Der Messias wird hier als der Arm des Herrn, der Arm Yahwehs, beschrieben, durch den Gott rettet und regiert. Der Messias sieht zunächst ganz gewöhnlich aus. Sein Erscheinungsbild ist nicht besonders anziehend, ganz im Gegenteil. Und der Messias wird leiden. Er wird gedemütigt und misshandelt werden. Und dabei wird er so stark entstellt werden, dass er kaum mehr als Mensch erkennbar ist. Er wird vor Gericht gestellt und als Krimineller verurteilt. Er wird hingerichtet und im Grab eines Reichen bestattet. Der Messias wird vom Tod auferstehen und erhöht werden. Und dabei geschehen all seine Leiden und auch sein Tod stellvertretend für andere. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Durch seine Wunden sind wir heil. All das geschieht, weil es Teil von Gottes Plan ist.
So viel für heute bei 24 Tage Warten auf den Messias, dem akustischen Adventskalender. Ich wünsche dir einen schönen Tag und wenn du magst, hören wir uns morgen wieder.